Liebe Geschwister und liebe Freunde, wir haben ein Thema vor uns, Leben als Christ, was natürlich ein sehr weites Thema ist. Eigentlich kann man darunter ja alles subsumieren, was man über das Wort Gottes weiß, was aus dem Worte Gottes entnimmt. Aber ich habe gedacht, ich möchte es gerne in drei Teile einmal aufteilen, drei Aspekte, von denen ich hoffe, dass ich dazu einiges sagen kann. Wir kommen uns immer, wenn wir Gottes Wort lesen, klein vor, weil wir vor der Größe des Wortes Gottes einfach wirklich klein sind. Und wenn wir dann etwas lesen und dann Schwerpunkte setzen möchten, so wie ich das tun möchte in diesen drei Abenden, dann merken wir auch immer wieder, dass die einzelnen Schwerpunkte immer auch miteinander sehr eng verbunden sind. Und ich bitte auch um Verständnis, dass vielleicht der eine oder andere Punkt, der zu einem anderen Schwerpunkt gehört, dann sich auch in dem auch schon mal vorher findet. Nun haben wir etwas uns gesagt, wir wollen etwas hören über Leben im Glauben. Und wenn wir von Glauben sprechen, dann ist das natürlich das Grundsätzliche, was wir als allererstes, wenn wir Christen sein wollen, wenn wir Christen werden wollen, wirklich haben müssen. Wir haben uns auch jetzt im Gebet eben daran erinnert, dass es durchaus ja sein kann, dass jemand hier ist, der im Glauben noch nicht den Herrn Jesus als seinen Heiland, als seinen Erretter kennt, angenommen hat. Das ist natürlich die Grundlage überhaupt. Und wenn ich jetzt etwas sage über Leben als Christ, dann ist diese Grundlage absolut notwendig. Wenn wir diese Grundlage nicht haben, Vergebung unserer Schuld zu haben und den Herrn Jesus als unseren Erretter zu kennen und damit auch Kinder Gottes zu sein, dann können wir nicht davon sprechen, dass wir als Christ leben. Ein Christ ist eben nicht einfach jemand nur, der mal so das Christentum gehört hat und dann so verinnerlicht so ein bisschen und dann sagt, ja, ich bin auch ein Christ, aber lasst mich mal sonst in Ruhe, ich bin auch ein Christ. Nein, als Christ leben, das bedeutet in der Tat, ein Nachfolger Christi zu sein. Das war auch der Grund, warum beispielsweise in der Apostelgeschichte die Gläubigen damals auf einmal von anderen, von weltlichen Leuten Christen genannt worden sind. Das lag ganz einfach daran, dass man merkte, die waren anders, dass man merkte, die reden anders und die haben etwas anderes. Und wenn sie von Christus reden, dann merken wir, das ist das eigentliche, die eigentliche Person, um die es da bei ihnen geht. Und darum haben sie Christen genannt. Und wenn das für uns heute auch der Fall ist, auch gilt, dass wir wirklich in diesem Sinne Christen sind, dann ist das etwas, was ich mit Freude höre und mit Freude sehe und wo wir dann also uns auch gemeinsam finden und verstehen, wenn wir davon sprechen, als Christ zu leben oder auch im Glauben zu leben. Ich habe jetzt gedacht, dass ich als erstes eine Begebenheit aus den Evangelien nehme, dass ich die einmal vorlese und an dieser Begebenheit etwas versuche deutlich zu machen, dass wir einen Weg zu gehen haben, einen Glaubensweg. Wenn wir von Glauben sprechen, haben wir ja ohnehin immer drei Bereiche, die im Worte Gottes mit Glauben bezeichnet werden. Das erste ist, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Wer an ihn glaubt, der wird errettet werden. Durch den Glauben und das Bekenntnis von Schuld und Sünde empfangen wir ewiges Leben. Durch den Glauben und Bekenntnis von Schuld und Sünde werden wir Kinder Gottes. Das ist das eine. Das zweite, was wir auch in der Schrift finden unter dem Stichwort Glauben, das ist eine andere Seite noch, das finden wir in den Briefen insbesondere, dass es darum zum Beispiel geht, den Glauben zu bewahren und ähnliches, dann haben wir damit eigentlich alles das, was in der Bibel uns als ein Glaubensgut, als eine echte Belehrung, der wir folgen wollen und so weiter, dann ist das das Glaubensgut. Das kommt auch oft vor, dass der Glaube so bezeichnet wird. Und dann haben wir drittens auch den Glauben in dem Sinne, und das ist etwas, was wir für unseren Glaubensweg einfach auch brauchen, nämlich dieses ganze gläubige Vertrauen. Das Vertrauen auf einen gütigen Herrn und Gott. Und dieses Vertrauen hat dann manche Konsequenzen. Und darum möchte ich jetzt gerne etwas lesen aus dem Matthäusevangelium. Wenn wir da einmal aufschlagen könnten, wer die Bibel da hat, der kann das tun. In Matthäus 14 möchte ich gerne etwas lesen. Eine recht bekannte Begebenheit, die wir dort lesen, im Vers 22. Da lesen wir von dem Herrn Jesus: Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich allein, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, gehend auf dem See. Als aber die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind, die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Eine bekannte Begebenheit, wir haben sie sicherlich alle schon einmal gelesen, mit einem großen Wunder, das darin geschieht. Eigentlich zwei große Wunder. Das erste, dass der Herr Jesus über das Wasser geht, wird ja viel angezweifelt, nicht wahr? Kennen wir Leute, die das nicht glauben wollen. Die Schrift sagt das. Und sollte der, der die Schöpfung gemacht hat, der alles geschaffen hat, nicht in der Lage sein, auch die Gesetze der Schöpfung zu übergehen und eben auf dem Wasser zu gehen? Zweites Wunder, Petrus kann auch auf dem Wasser gehen. So, das ist meistens das, was man so behalten hat bei dieser Begebenheit. Aber ich meine, es sind ein paar andere Dinge drin. Wir finden, dass der Herr Jesus seinen Jüngern, und wir wollen sie einmal als seine Jünger sehen, die Jünger sind die, die damals in der Zeit vorbilden, die Gläubigen, und die Gläubigen heute wir. Das bedeutet, dass diese Jünger mit dem Weg, den sie jetzt über den See zu gehen haben, ein Bild sind von dem Weg, den wir als Gläubige machen, den wir zu gehen haben, einen Weg des Glaubens hin bis zu unserem Ziel, nämlich bis ans jenseitige Ufer. Ihr kennt sicherlich alle so Lieder, dass wir von dem jenseitigen Ufer sprechen und dass wir damit meinen, dass wenn der Herr Jesus kommt und wir einmal eintreten werden in den Bereich des Himmels und wir an dem Ziel sind, an dem Ziel des Glaubens sind, nämlich bei dem Herrn Jesus zu sein. Und davon ist das hier ein schönes Bild, über den See hinüber, auf das zu dem jenseitigen Ufer. Das ist so ein Lebensweg und für den Gläubigen ein Glaubensweg, auf dem er im Glauben und Vertrauen auf den Herrn seinen Weg geht. Wie beginnt dieser Weg hier? Und zugleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren. Das heißt, die Jünger werden aufgefordert, einen Weg zu gehen. Eine wichtige Sache für einen Weg des Glaubens, dass man klar weiß, der Herr hat mich auf diesen Weg gestellt. Diesen Weg soll ich gehen. Und hier ist das auch so. Er nötigt sie, diesen Weg zu gehen. Übrigens ist das noch eine zweite Sache, die darin liegt, nämlich diese Nötigung ist ja ein ziemlich starkes Wort. Da klingt so ein bisschen mit, wie wenn sie eigentlich gar nicht so gerne wollten. Wenn einer dann genötigt wird, das heißt dann doch, dass, nun tu es aber doch bitte. Und man könnte sich vielleicht vorstellen, dass sie sich sagen, nein, in dieser Situation, den See kennen wir und wir wissen, wie die Wetterlage in diesem See, bei diesem See ist, da jetzt hinüberzuziehen, jetzt in diesem Augenblick, jetzt auf das andere Ufer hin zu steuern, das erscheint uns doch ziemlich schwierig. Vielleicht meinen wir auch manchmal, ein Glaubensweg sei ein schwieriger Weg. Der Herr hat uns genötigt, den Weg zu gehen. Schön ist bei den Jüngern, sie fangen nicht an zu diskutieren, sie fangen nicht an zu kritisieren, sondern sie tun das. Er nötigt sie und sie sollen auf das andere Ufer, zum anderen Ufer hinüberfahren und sie tun das. Wenn wir einen Auftrag bekommen von dem Herrn, etwas, was er uns deutlich macht, was wir tun sollen, sollen wir es dann tun? Ja. Im Glauben, in Glaubensgehorsam, da haben wir den ersten Punkt. Glaube auf unserem Weg ist auch immer verbunden mit Glaubensgehorsam. Der Glaubensgehorsam ist der Gehorsam gegenüber dem Wort, das der Herr sagt. Das ist einmal das geschriebene Wort, das er uns deutlich macht, was wir tun sollen. Hier ist es so, dass sie also dann losfahren und über den See hinübergehen, hinüberfahren. Was wir dann anschließend sehen, ist, was der Herr Jesus tut. Er hat die Volksmenge entlassen. Ich will auf die Einzelheiten, andere Einzelheiten jetzt nicht so sehr kommen, aber auch das wäre eine schöne Sache. Der Herr Jesus geht jetzt auf einen Berg, um dort zu beten. Und da merken wir, da kommt auf einmal, der Blick wird jetzt auf den Herrn Jesus selbst gerichtet. Eben haben wir die Jünger gesehen, sie sind genötigt worden, sie ziehen jetzt über den See. Und jetzt kommt der Herr Jesus, der Blick auf den Herrn Jesus, was er tut. Er geht auf den Berg, um zu beten. Er hat oft gebetet, das ist deutlich, das wissen wir. Aber wir können sicher sein, dass er hier auch gebetet hat, genau für den Weg, den er jetzt die Jünger fahren lässt. Er hat ihnen einen Auftrag erteilt und er verlässt sie nicht. Er ist zwar nicht unmittelbar bei ihnen, aber er verlässt sie nicht. Auf dem Weg des Glaubens ist der Gläubige nie allein. Hier ist es ja so, dass der Jesus selber nachher sogar noch persönlich kommt. Aber er ist auch nie allein, weil nämlich hier der Herr mit seinem Gebet ihn begleitet. Und der Herr sieht sie alle und sieht ganz genau, was für Schwierigkeiten sie haben. Er wusste es vorher schon, er wusste auch, dass sie durch die Wellen mussten, er wusste vorher auch schon, dass der Wind ihnen entgegen sein würde. Und dann ist er auch da. Und dann stützt er sie. Da haben sie ein ziemlich zu tun. Aber sie geben nicht auf. Sie fahren auch nicht wieder zurück, sondern sie ziehen ihren Weg weiter. Und der Herr, der dort auf dem Berg ist und der betet und der mit ihnen beschäftigt ist, der gibt ihnen sicherlich auch diese Kraft. Das tut er heute noch ganz genauso. Dass er auch heute noch die Seinen alle sieht, uns sieht auf einem Weg des Glaubens, dass wir Kraft nötig haben, dass wir Widerstände bekommen auf dem Weg. Die Widerstände hier sind die Wellen und wie es hier heißt, der Wind ist ihnen entgegen, darin kann man auch feindliche Mächte sehen, die den Gläubigen entgegenstehen und sie rudern hart. Aber in dem Moment, in der dritten Nachtwache, nein, in der vierten Nachtwache, das heißt also ziemlich spät, der hat in der Tat eine ganze Weile hingehen lassen. Ich denke mal, dass sie abends losgefahren sind, erste Nachtwache, das sind 3 Stunden, zweite Nachtwache nochmal 3 Stunden bis Mitternacht, die dritte bis 3 Uhr morgens, die vierte Nachtwache ab 3 Uhr morgens bis morgens um 6. So ist es wohl einzuteilen. In dieser Zeit, diese Zeit vorher haben sie in der Tat einen harten Weg gehabt. Unter der Beobachtung des Herrn, mit seiner Hilfe, dass sie nicht umkamen bis dahin, so ist das heute auch noch. Wir haben vielleicht einen schwierigen Weg, aber der Herr ist da und er gibt die Hilfe, die nötig ist. Und jetzt, wo es so besonders schwer wurde, da kommt er selbst. Da kommt er auf den Wassern zu ihnen hin. Sie haben es noch nicht gewusst und nicht gemerkt. Wir merken es vielleicht auch nicht immer. Da gibt es irgendwie etwas, was uns geschieht und wir haben nicht gemerkt, dass es der Herr war. Und deswegen sind wir in Unruhe, haben Sorge, haben Angst, haben Nöte. So hatten sie die ja auch. Und dann haben sie dann schließlich die friedevollen Worte des Herrn gehört. Drei Dinge sagt er ihnen, als sie so vor Furcht schreien. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Drei Sätze, ganz kurze. Ich habe in einer Klasse einmal bei Schülern mal gefragt, drei Sätze. Welchen haltet ihr für den wichtigen? Oder hatte einige meinten, also hier, fürchtet euch nicht, das ist ganz wichtig, denn das war ja genau das, was sie gerade taten. Sie hatten ja Furcht. Ja, das ist sicher richtig. Seid guten Mutes. Ja, das kommt dann nachher. Oder sollten sie jetzt schon Mut haben? Und dann sagte einer, ich glaube, dass das in der Mitte steht, das Wichtige ist. Das Wichtige ist, dass er sagt, ich bin es, ich bin da. Und ich habe das unterstrichen, ja. Das ist in der Tat das Wichtige. Und mit ihm sind die beiden anderen Dinge verbunden. Wenn er da ist, das steht da in der Mitte, ich bin es, dann kann Mut entstehen, dann kann Furcht vergehen, weil er da ist. Und das ist heute für uns auch nicht anders. Das Bewusstsein der Nähe des Herrn, das Bewusstsein, dass er uns sieht und kennt und damit das ganze Vertrauen, das wir doch zu ihm haben, stärkt, indem er sagt, ich bin da. Und vielleicht uns auch noch zeigt dadurch, die Erprobung, die ihr jetzt gehabt habt, die Schwierigkeiten, die ihr gehabt habt, die habe ich gesehen, aber sie kommen von mir. Ich erprobe euren Glauben und ich stelle fest, euer Glaube hat standgehalten. Hat standgehalten, diese 9 Stunden, wenn ich jetzt das mal mit der ersten bis dritten Nachtwache übertrage. Der hat standgehalten. Und jetzt zeigt sich der Herr selber, um ihnen beizustehen auf dem nächsten Weg. Und den letzten Weg, die letzte Strecke noch. Der Petrus ist ja nun oft einer, der dann auch vorne an ist. Aber hier hat er einen sehr schönen Gedanken. Der Herr hat gesagt, ich bin es. Vielleicht ist sein Herz angesprochen worden. Um den Herrn geht es. Bei ihm will ich sein. So nah wie möglich möchte ich sein. Und jetzt möchte ich gerne zu ihm kommen. Was ihn auch immer bewegt hat, warum er jetzt zu dem Herrn kommen wollte, er hätte ja warten können, dass sie bis an das andere Ufer kamen noch. Nein, er möchte gerne zu dem Herrn kommen. Aber er sagt nicht, ich steige jetzt aus, das kann ich auch. Nein, nein, das tut er nicht. Er sagt auch nicht, Herr, ich möchte zu dir kommen. Nein, er hat eine Bitte. Und die Bitte lautet, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Auch nicht, Herr, wenn du es bist, so erlaube mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Sondern, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir. Du bist der Herr und ich möchte nichts anderes tun, als was du mir sagst. Ich möchte gern einen Wunsch von dir erfüllen. Und er bittet um einen Befehl. Er bittet den Herrn um einen Befehl. Da ist echte Glaubensabhängigkeit bei ihm, indem er diese Bitte ausspricht. Wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Ich kann das nicht alleine, das ist deutlich. Ich brauche dich, aber ich vertraue dir, dass wenn du es mir befiehlst, dass ich das dann tun kann, weil du es befohlen hast. Schaut, das ist eine Sache, die geht weit über das hinaus, was wir oft auf unserem Glaubensweg kennen. Ne? Welche Haltungen wir oft einnehmen. Wir bitten den Herrn um Hilfe bei einer Not, in der wir sind. Und wir vertrauen ihm. Aber haben wir auch den Gedanken, Herr, du kannst mir das und das befehlen und dann will ich es und dann kann ich es auch tun. Also auch diese Abhängigkeit, einen Befehl von dem Herrn zu empfangen, um diesem Befehl dann gehorsam zu sein. Da haben wir noch einmal diesen Glaubensgehorsam, jetzt ganz persönlich in einer außergewöhnlichen Situation bei Petrus. Ja, so außergewöhnlich wie das jetzt war, so ganz menschlich wird es jetzt anschließend. Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Ich habe mir das auch mal ein bisschen vorgestellt und das können wir sicherlich auch machen. Schaut mal, der Petrus ist in dem Schiff. Das Schiff hat eine Reling und der Petrus geht an den Rand der Reling und geht mit dem einen Bein aus dem Schiff hinaus und setzt seinen Fuß auf das Wasser und zieht anschließend das andere Bein auch über die Reling und kann auch da auf dem Wasser stehen und jetzt geht er auf dem Wasser. Es ist ein außergewöhnliches Wunder, was der Herr Jesus mit ihm sicherlich hier tut, aber das ist etwas, ein Wunder, das er im Glauben jetzt erfüllen kann, weil der Herr es ihm befohlen hat, das so zu tun. Und jetzt tut er einige Schritte und kommt auf den Herrn zu. Solange sein Blick auf den Herrn gerichtet ist, geht die ganze Sache genau so, wie sie sein sollte. Nämlich, er läuft auf den Wassern und kommt zu Jesus. Aber dann kommt die Schwierigkeit, ganz plötzlich nochmal wieder. Da lesen wir, als er aber den Wind sah. Nun, den Wind kann man an sich nicht sehen, aber die Folgen des Windes, die kann man wohl sehen. Und das war wahrscheinlich eine große Welle. Und als die große Welle kam, der Wind, als er das sah, diese Wirkung des, wir haben gerade gesagt, des Feindes, da ist sein Blick nicht auf den Herrn gerichtet, sondern darauf gerichtet und da geht es abwärts. Das können wir auch auf unserem Glaubensweg kennen, dass es auch einmal abwärts gehen kann, weil wir dann in unserem Glauben gezweifelt haben. Und der Jesus sagt ihm dann auch nachher, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Ja, er hatte seinen Blick von dem Herrn abgewendet. Und wenn das der Fall ist, dann kann auch der Zweifel in unseren Herzen aufkommen. Und dann sagt er, dann ruft er, als er sich fürchtet und zu sinken anfing, der Herr, rette mich. Und da sehen wir wieder, wie der Herr in seiner Gnade, in seiner Güte sich an Petrus wendet, streckt die Hand aus und ergreift ihn. Tut der Herr das nicht auch bei uns, immer wieder mal? Da haben wir große Sorge, große Not und wissen nicht richtig ein und aus und glauben zu versinken, so wie Petrus. Und dann rufen wir, dass ein Ruf des Vertrauens, des Glaubens, ja, und dann sind nicht wir es, die etwas tun, sondern er tut er es. Dann streckt der Herr seine Hand aus und er ergreift ihn. Nicht Petrus hat die Hand ausgestreckt, der Herr greift ihn, ergriff ihn und rettet ihn. Und geht zusammen mit ihm wieder in das Schiff hinein und sie kommen dann an das jenseitige Ufer. Wir verstehen das auch. Es geht nicht darum, dass wir, das sagen wir ja manchmal, dass wir müssen die Hand des Herrn ergreifen. Oh ja, schön wäre das, wenn das immer so ginge. Ich kenne ein kleines Kind, unser kleinen Sohn, in den Bergen, der meinte auch, er könnte den schwierigen Weg da gehen. Ja, ich halte mich doch bei dir fest. Und dann ging er. Natürlich hielt er sich an mir fest, aber ich habe ihn auch festgehalten. Und er fing auf einmal, und ich merkte, dass wie auf einmal abrutschte. Und wie seine Hand mich losließ, aber meine Hand ließ ihn nicht los. Es geht nicht darum, dass wir die Hand des Herrn festhalten. Das sagen wir manchmal. Das Gute ist, das Große ist, dass der Herr unsere Hand festhält. Und das dürfen wir im Glauben festhalten. Dass der Herr uns nicht lässt, sondern uns festhält, leitet und aus der Not herausbringt. Wie er das tut, kann ganz unterschiedlich sein, aber er tut es. Das sehen wir hier in dieser Begebenheit sehr schön. Wie geht die Begebenheit zu Ende? Der Wind legt sich, die Gefahren sind nicht mehr da, der Herr ist bei ihnen, sie kommen am anderen Ufer an. Als sie in das Schiff gestiegen war, legte sich der Wind Und dann, die in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Danach kommt, dass sie hinübergefahren waren, dann kamen sie an das Land. Schon bevor sie an das Ziel kamen, haben sie eins gut verstanden. Sie werfen sich vor ihm nieder. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder tun dürfen. Wir danken dem Herrn nicht erst dann, wenn wir angekommen sind am anderen Ufer. Wir danken ihm dann, ja, weil wir angekommen sind, das werden wir auch tun, aber wir dürfen es auch jetzt schon tun. Wir dürfen auch jetzt schon im Glauben, Vertrauen, den Weg mit ihm gehen und dürfen auch jetzt schon ihm von ganzem Herzen danken und ihn in seiner Größe und der Größe seiner Güte und Gnade anerkennen. Sie werfen sich vor ihm nieder und sagen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Es ist eine Situation noch am Anfang des Weges, den die Jünger mit dem Herrn Jesus gegangen waren. Aber der Herr Jesus hat sich ganz deutlich vor ihren Augen gezeigt und sie kommen zu der klaren Überzeugung, du bist Gottes Sohn. Und wir werden das auch immer wieder feststellen. Wie hat er uns geholfen? Wir hätten es nicht für möglich gehalten. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Ewige, der in der Lage ist, uns in jeder Hinsicht zu Hilfe zu kommen und unseren Glauben zu stärken. Ich wollte gerne an dieser kleinen Begebenheit, die wir hier gelesen haben, etwas in dieser Hinsicht von unserem Glaubensweg versuchen zu illustrieren. Was wir da sehen ist im Wesentlichen das absolute Glaubensvertrauen, das haben wir gesehen. Was wir darin auch gesehen haben, das war dieser Glaubensgehorsam. Und was wir darin auch noch gesehen haben, ist diese Zuversicht und diese Dankbarkeit, für die auch aus dem Glauben herauskommt, diese Dankbarkeit für den Weg des Herrn und für seine Nähe und seine Güte. Das sind Dinge, die wir aus dieser Begebenheit vielleicht lernen können. Ich habe dann gedacht, dass ich noch etwas sagen könnte über etwas, was wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen, ich sage es ja jetzt mal so, ein kleines bisschen theoretischer über den Glauben und über Aspekte des Glaubens und des Glaubensweges für uns sehen könnten. Und dazu möchte ich gerne etwas lesen aus dem zweiten Petrusbrief. Aus 2. Petrus 1 möchte ich etwas lesen. Ja, vielleicht darf ich vorher noch aus dem 1. Petrusbrief ganz am Anfang einfach nur einige Verse lesen, die noch einmal das bezeichnen, was wir gerade in dem Beispiel aus Matthäus 14 gesehen haben. In 1. Petrus 1, Vers 5, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist in der letzten Zeit offenbar zu werden, worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens, viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt. Ich wollte diesen Vers einfach nur lesen. Ihr habt gemerkt, dass darin einiges enthalten ist von dem, was wir in Matthäus 14 gerade vor uns hatten. Und dieses Frohlocken, diese dankbare Anerkennung der Größe und der Güte des Herrn am Schluss, was wir da gesehen haben, das findet sich hier auch noch einmal mit sehr starken Ausdrücken, mit Frohlocken und mit großer Freude über die Gnade, die Güte des Herrn und dass es auch eine Folge ihres Weges, sowohl der Macht Gottes als auch des Glaubens. Die beiden, die dort genannt werden, die beide sich gezeigt haben, auch in der Begebenheit in Matthäus 14. Und dann komme ich jetzt zu dem zweiten Petrusbrief, was ich angekündigt habe. Und da möchte ich auch aus dem ersten Kapitel etwas lesen. Da heißt es in Vers 5, wendet eben deshalb auch, aber auch allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. In dem Ausharren aber die Gottseligkeit. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Bis dahin wollen wir lesen. Da haben wir etwas gelesen, ich habe gerade schon gesagt, es hört sich ein bisschen theoretisch an, nicht wahr? Da werden einige Begriffe genannt, die mit dem Glauben verbunden werden, wo Fleiß angewandt werden soll, damit der Glaube auch gekennzeichnet wird durch sieben Dinge, die hier jetzt anschließend genannt werden. Das erste, was wir da gesehen haben, reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Ich möchte ganz kurz etwas sagen über diese einzelnen Begriffe. Die Tugend. Ein Begriff, den man heute natürlich kaum noch hört, aber ihr könnt in der Anmerkung unten auch sehen, dass damit die Tüchtigkeit oder die geistliche Energie oder auch Entschiedenheit gemeint ist. Die Tugend als eine Entschiedenheit und eine Entschiedenheit, die auch zu dem Glauben gehört. Echter Glaube in unserem Leben als Christen macht uns auch entschieden. Sie macht uns fähig, der Glaube auch, wenn wir diese geistliche Energie haben, anwenden, darin leben, macht sie uns fähig, auch zu entschieden zu sein. Entschieden zu sein ist zum Beispiel eine Sache, die nicht unwichtig ist in unserem Leben. Wir sind konfrontiert in unserem täglichen Leben mit vielen Dingen. Und sie erproben unseren Glauben immer wieder. Da kommt jemand auf uns zu und bringt uns irgendeinen Vorschlag. Angenehmer Vorschlag, schöner Vorschlag, so ein bisschen prickelnd. Entschiedenheit. Entschiedenheit, Nein zu sagen. Ist das etwas? Passt das auch zu unserem Glauben? Jawohl, das gehört genau dazu. In unserem Glauben, auf unserem Glaubensweg geht es auch darum, dass wir eine deutliche, klare Entschiedenheit anwenden, haben, einfach auch einmal Nein zu sagen. Wir finden so etwas Ähnliches, das ist ein bekannter Vers aus dem Titusbrief, da haben wir zum Beispiel einen Vers, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Die weltlichen Begierden verleugnen, das bedeutet zu den weltlichen Begierden, und das sind so Vergnügungen und solche Dinge, Nein zu sagen. Sie verleugnen, das heißt, damit habe ich nichts mehr zu tun. Entschiedenheit, Tugend, genau diese geistliche Energie, sie wird gepaart mit dem Glauben. Das ist das eine, was wir hier haben. Das zweite, was wir haben, ist die Erkenntnis, die hier genannt wird. Auch mit dem Glauben verbunden, ein Aspekt, der wichtig ist. In unserem Glauben müssen wir auch wissen, was Recht ist, was vor Gott Recht ist. Woher bekommen wir die Erkenntnis, um in unserem Glaubensweg das Richtige zu tun? Wir bekommen sie natürlich durch das Wort Gottes. Wo sollten wir sonst Erkenntnis, echte Erkenntnis finden? Und die Erkenntnis hat zum Beispiel auch, und das ist eine wesentliche Seite, die Erkenntnis hat auch Kenntnis von dem Herrn Jesus zum Inhalt. Ihn kennenzulernen und zu wissen, wie er gehandelt hat. Ich habe das mal gesehen bei einem Schüler, der hatte an seinem Arm so eine Kette dran, da stand drauf, mal sehen, wie würde Jesus handeln, so ähnlich hieß das. Wie würde er handeln? Das heißt, er wollte gerne sich immer wieder daran erinnern, die Frage sich zu stellen, Wie würde in der einen oder anderen Situation, die ich so antreffe, wie würde mein Herr handeln? Es war ein gläubiger Junge. Wie würde Jesus handeln? Das war die Frage, die er stellte. Und es hat etwas zu tun damit, dass er natürlich den Herrn Jesus kennen musste. Er musste ihn kennen und wir lernen ihn kennen wie? Aus dem Worte Gottes. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann finden wir sehr vieles über ihn, wo wir manches Mal staunen können. Wir wollen das ernst nehmen. Das sind nicht nur schöne Geschichten, sind auch schöne Geschichten, ja, sind auch schöne Dinge, die wir da lesen, aber die Art und Weise, wie der Herr Jesus war, wie er gehandelt hat, wie er gesprochen hat, wann er geschwiegen hat, alle solche Dinge könnten uns einfach mal interessieren und daraus könnten wir etwas für uns persönlich lernen. In einer bestimmten Situation einmal, ja, wie würde der Herr jetzt handeln? Vielleicht haben wir dann auch manchmal zu sagen, ach Herr, ich habe es nicht so getan, wie du es getan hättest. Aber wir möchten es gerne. Und deswegen glaube ich auch, dass hier deswegen auch die Erkenntnis mit hinzugefügt werden soll. Die Erkenntnis, eine Seite, die mit dem Worte Gottes eindeutig zu tun hat. Und da kommen wir im Grunde genommen auch wieder auf den Punkt zurück, den ich schon gerade erwähnt habe, nämlich der Glaubensgehorsam, ein Begriff, den wir auch im Petrusbrief finden. Der Glaubensgehorsam, weil ich etwas erkannt habe, was Gott gefällt, es dann zu tun. Oder weil ich erkannt habe, das entspricht nicht den Gedanken der Schrift, es deswegen nicht zu tun. Vielleicht darf ich da eine kleine Anmerkung machen dazu. Ich habe gesagt, was die Schrift uns zeigt. Die Heilige Schrift. Altes Testament, Neues Testament. Der Gläubige weiß und ist klar überzeugt, das gesamte, die gesamte Heilige Schrift ist von Gott inspiriert, ist Gottes Wort. Das Neue Testament, ja, danach will ich handeln. Das Alte Testament, da kommt die Frage schon, ist das Alte Testament für uns noch gültig? Es ist doch Gottes Wort. Und der Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber würde sich doch auch auf das Alte Testament beziehen müssen, oder? Aber es ist für uns ganz wichtig, dass wir einen Punkt gut begreifen, nämlich das Alte Testament richtet sich auch heute an uns, aber in einer anderen Weise, als es das getan hat für das Volk Israel damals. Ich mache nur ein paar Beispiele dazu, um das nur anzudeuten. Da ist im Alten Testament klar die Rede davon, dass das Volk Israel bestimmte Dinge tun sollte, zu bestimmten Tagen, bestimmten Gelegenheiten. Sie mussten jeden Tag morgens und abends ein Lamm opfern, ein Lamm schlachten und opfern. Das gehörte zu Israel. Es gab andere Dinge, die auch in dem Alten Testament stehen. Eine ganze Reihe von Vorschriften, die da drin stehen, die für das Volk Israel von Bedeutung waren. Haben sie Bedeutung für uns heute? Ja, aber in einem anderen Sinn. Und deswegen wollte ich gerne hinzufügen, damit nicht jemand meint, wenn der da von Erkenntnis spricht und dann von Gehorsam der Schrift gegenüber, der meint ja nur das Neue Testament. Nein, ich meine durchaus auch das Alte Testament. Aber nicht in dem Sinne, dass das alle Vorschriften sind, die wir eins zu eins auf uns heute übertragen können. Die Art und Weise, wie wir sie verstehen dürfen, ist eine etwas andere. Wir dürfen aus dem Alten Testament Grundsätze entnehmen, klare Grundsätze entnehmen, die Gott niedergelegt hat und die eindeutig sind. Und insbesondere dann, wenn es sich um moralische Fragen handelt. Die sind im Alten Testament in Beispielen und auch in manchen Gesetzen, die der Herr gegeben hat, enthalten. Ich sage nochmal, moralische Fragen, die sind auch im Alten Testament deutlich. Und diese moralischen Fragen, was Gott von Moral hält, was er für richtig hält oder was er für schlecht und schlimm hält, wo wir in der Bibel über uns dann finden, ist ein Greuel für ihn, das wollen wir sehr ernst nehmen. Ich hoffe, dass ich das verständlich genug gesagt habe, aber Gottes Wort ist Gottes Wort. Und Gottes Wort zu erkennen und es zu befolgen, bedeutet, dass wir diese Fragen in der Tat ernst nehmen müssen. Wir haben ja eine Reihe weiter, dann geht es jetzt um Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit, das ist eine Art von Selbstbeherrschung. Ich glaube, dass auch die Anmerkung dazu etwas, ja, die Anmerkung gibt uns auch die Selbstbeherrschung an. Selbstbeherrschung, das ist auch, dass wir in der Tat uns klar sind darüber, dass wir manchmal auch auf unserem Glaubensweg leicht zu Dingen kommen, die wir so einfach schnell einmal ohne viel zu überlegen tun oder mit anderen Motiven tun. Ich nehme ein Beispiel. Einem Mann, und zwar jetzt wieder handelt es sich wieder um Petrus, der hat auch schon mal nicht in Selbstbeherrschung gehandelt. Ich nehme das Beispiel, als der Herr Jesus im Garten Gethsemane von den vielen Soldaten, die gekommen waren, gefangen genommen werden sollte. Was hat er da getan? Da hat er ein Schwert. Man kann sich ja fragen, was machte der Petrus mit dem Schwert? Da hatte er ein Schwert und er hatte das Schwert gezogen und er hatte gemeint, er sollte und könnte jetzt seinen Herrn verteidigen, indem er dem Malchus, diesem Knecht des hohen Priesters, das Ohr abrieb. Das war keine Enthaltsamkeit in dem Sinne von Selbstbeherrschung. Und es war auch nicht eine Handlung des Glaubens. Welches Motiv auch dahinter steckte. Wir wollen das Motiv nicht beurteilen, das ist nicht unsere Sache, Motive zu beurteilen, die beurteilt Gott. Aber in der ganzen Folge der Geschichte können wir wohl erkennen, dass es da an der nötigen Selbstbeherrschung für einen Weg des Glaubens gefehlt hat, indem er einfach so gehandelt hat. Er hätte ja sogar dem Malchus schließlich den Schädel spalten können. Man stelle sich nur einmal vor, was das für den Petrus gewesen wäre, wenn das geschehen wäre. Der Herr hat es doch verhindert, indem es nur in Anführungszeichen um das Ohr ging. Und dann hat der Herr außerdem auch noch die Sache geheilt. Welche Folgen hätte das außerdem noch für Petrus haben können? Der Herr steht über den Dingen ganz sicherlich, aber mir war das nur ein Anliegen zu zeigen, was eben fehlende Selbstbeherrschung hervorbringen kann. Mit angeblich guten Motiven, mit Liebe zum Herrn, ja. Aber wo es an dem, was hier steht, gefehlt hat. Das ist nur ein Beispiel, es gibt sicherlich noch ganz andere. Dann haben wir als nächstes hier noch das Wort Ausharren. In der Enthaltsamkeit heißt es aber das Ausharren. Das Ausharren. Das ist auch etwas, was unseren Weg des Glaubens betrifft, ganz eindeutig. Das ist nicht alleine Geduld. Wir haben ja manchmal den Begriff von Geduld, das ist auch ein Wort, was sehr ähnlich klingt, aber mir scheint, dass mit diesem Ausharren noch mehr gemeint ist als Geduld. Es ist mehr so etwas gemeint wie, ich hoffe, ihr begreift mich, wenn ich diesen Begriff jetzt so nehme, Beharrlichkeit, eine Beharrlichkeit, bei einer Sache zu bleiben, darin nicht aufzugeben, nicht nachzulassen, haben wir in der Begebenheit von Matthäus 14 vielleicht erkannt, in dem, wie sie weitergemacht haben, obwohl die Wellen so schlimm waren. Nicht umgekehrt, sondern sie haben weitergemacht. Ich möchte das einmal als so etwas nehmen, als ein Handeln des Glaubens bei ihnen. Der Herr hat uns gesagt, wir sollen auf die andere Seite des Sees fahren, an das jenseitige Ufer. Er hat gesagt, dass wir ihm vorausfahren, das heißt, dort werden wir ihn sehen und darum muss es uns gehen. Er wird dann auch dort sein. Ist übrigens eine kleine Verheißung, die da noch mit drin enthalten ist, nicht wahr? Sie sollten ihm an das jenseitige Ufer vorausfahren. Ja, er würde auch da sein. Aber da geht es auch um diese Beharrlichkeit und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, den wir in dieser Begebenheit von Matthäus 14 entdecken können. Dann haben wir als nächstes die Gottseligkeit. Tja, Gottseligkeit. Gottseligkeit, in alten Übersetzungen steht da häufig Frömmigkeit. Das ist eine Haltung, Damit ist durchaus nicht das gemeint, was die Leute heute in der Welt allgemein mit Frömmeln oder mit Frommsein bezeichnen. Das ist meist ein bisschen spöttisch gemeint, ein bisschen als übertrieben und so weiter wird das eingestuft. Das ist so ein Frommer. Man hört schon das leichte Zucken der Mundwinkel, wenn das jemand sagt. Nein, diese Frömmigkeit, also eine echte Frömmigkeit, Gottseligkeit, das bedeutet, und wir haben ein Beispiel dafür, in der Person des Herrn Jesus nämlich, 1. Timotheus 3, Vers 16, kann man sich übrigens gut merken, da steht auch etwas darüber, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Das heißt, was jetzt kommt und wird jetzt genannt, das ist, da wird es deutlich, da ist das nicht mehr geheim, es wird euch jetzt gesagt. Und dann wird die Person des Herrn Jesus vorgestellt, Gott ist offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist und diese Verse hier nachkommen. Das ist das Beispiel der Gottseligkeit in der Person des Herrn Jesus. Und der Herr Jesus ist gekommen auf diese Erde als Mensch, als vollkommener Mensch. Und er ist hier gewesen als der Fromme, der Gott gefallen hat. Worin? Absolutes Vertrauen auf seinen Gott. Ich nehme ein Beispiel. Wir kennen alle den Psalm 22. Wir wissen, dass er von dem Herrn Jesus spricht. Er beginnt mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht und es nachts und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig. Ich opponiere nicht. Du bist heilig, sagt er dort, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten die Väter. Sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie und sie wurden errettet. Und dann heißt es nachher, ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Aber dann sagt er auch, auf dich bin ich geworfen von Mutterschoße an, von meiner Mutterleibe an bist du mein Gott. Und da dürfen wir daran denken, als der Herr Jesus als Mensch auf diese Erde kam, wie er schon als das kleine Kind Verfolgung erduldete. Schon vom Mutterleibe an hatte er sein Vertrauen auf Gott gerichtet. Und das Vertrauen hat er nie aufgegeben. Und dann geht es auch darum, wie er für seinen Gott war. Und dann können wir sagen, diese Gottseligkeit, sie könnte zusammengefasst werden in absolutem Vertrauen und mit absoluter Liebe und Hingabe an seinen Gott. Das ist die Haltung, die er gehabt hat. Und das darf unseren Glauben auch kennzeichnen. Einmal dieses ganze Vertrauen auf Gott, aber auch die Hingabe für Gott, das Leben für ihn, das Bereitsein auch für ihn zu leiden, denn das hat der Herr Jesus getan, als er auf dieser Erde war. Und zwar nicht alleine oder erst, als er am Garten Gethsemane abgeholt wurde und dann verurteilt wurde, die verschiedenen Gerichtsinstanzen, wie er da verachtet, verspottet, geschmäht worden ist oder wie er dann ans Kreuz gebracht worden ist, sondern sein ganzer Lebensweg war ein Weg des Leidens. Und das hat er alles erduldet und ertragen. Das war Hingabe und Liebe zu seinem Gott, den er geehrt hat. Ja, darum gehört diese Gottseligkeit auch zu einem Weg des Glaubens. In diesem skizzierten Sinn. Und dann geht es weiter. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. Bruderliebe. Da steht das Wort Philadelphia. Wir kennen diesen Begriff aus der Offenbarung, Kapitel 3. Philadelphia, Bruderliebe. Liebe unter Brüdern. Warum? Weil sie Brüder sind. Sie sind Brüder, weil sie denselben Vater haben. Sie sind Brüder, weil sie dasselbe Leben haben von ihrem Vater. Und darum sind auch die Gläubigen Brüder untereinander. Brüder und Schwestern. Brüder untereinander. Und das ist eine ganz besondere Freude, auch Brüder zu sein. Aber Bruderliebe ist eben dann eine Liebe, die sich den einzelnen Brüdern zuwendet. Und das ist etwas, was jetzt für uns natürlich auf einer geistlichen Ebene sich befindet. Das ist nicht alleine mein leiblicher Bruder, sondern es sind also hier insbesondere die, die den gleichen himmlischen Vater haben. Neulich kam ein Mann zu mir und wollte eine Arbeit bei mir machen. Und dann habe ich ihm gesagt, doch wissen Sie, solch eine Arbeit, ja, hat mein Bruder auch schon mal machen lassen und ich will ihn nochmal anrufen, was er davon hält, von dieser Sache. Und dann kam er nach einer Weile wieder und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe mit meinem Bruder gesprochen. Da guckt dieser Mann mich an und sagt zu mir, Ihr Bruder im Herrn? Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ihn ganz erstaunt angeschaut habe. Und habe ihm dann gesagt, ja, er ist mein leiblicher Bruder und ist auch mein Bruder im Herrn. Er ist gläubig, mein Bruder. Und dann haben wir uns kennengelernt und hat er mir etwas erzählt. Und dann war ein anderes Verhältnis da. Prompt war ein anderes Verhältnis da zu ihm. Ich war gar nicht geneigt, den Auftrag ihm zu geben. Ich war ein bisschen skeptisch. Da habe ich ihm die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, machen Sie das, tun Sie diesen Auftrag, übergebe ich Ihnen sehr gerne. Und er hat sich dann auch erwiesen als ein Bruder. Und er hat dann auch Bruderliebe gezeigt. Er hat nämlich dann Sachen getan, für die er kein Geld bekam, weil er einfach sah, dass das richtig war, das könnte ich doch auch. Er kam zu mir, könnte ich das auch noch machen? Ja, sicher könnte ich das machen. Das hat er auch noch getan. Das war für mich ein kleines Beispiel für Bruderliebe. Bruderliebe ist ein großes Gut. Und das bedeutet jetzt auch, die Brüder zu lieben. Auch den Bruder, der neben mir im Versammlungslokal sitzt und der immer so komisch singt. Auch den Bruder, der mir gar nicht so sympathisch ist. Aber ich liebe ihn, weil er mein Bruder ist. Und damit kommt mit dem Begriff Bruderliebe zusätzlich zu dieser schönen Seite der Freude, die man hat, einen Bruder zu haben, den man lieben darf, auch diese verantwortliche Seite hinzu. Er ist mein Bruder und deswegen liebe ich ihn. Rein menschlich gesehen hätte ich vielleicht Probleme. Und wenn wir nicht Brüder wären, wären wir wahrscheinlich auch nicht zusammen. Aber wir sind Brüder im Herrn und deswegen liebe ich ihn. Ein Satz noch zu dem, was Liebe bedeutet auch. Liebe ist nicht ein schönes Gefühl, wird ja oft gesagt, also ein wunderbares Gefühl, Liebe, ist es sicherlich dann auch. Liebe ist auch, und ihr wundert euch vielleicht, wenn ich das sage, Liebe ist auch eine Willensentscheidung. Eine Willensentscheidung. Ich habe das von einem gehört, der hatte sich verlobt und war sehr ins Zweifeln gekommen und hat dann, und zwar nicht deswegen, weil das nicht, vielleicht nicht die richtige Verlobte wäre, sondern einfach deswegen, weil er sagt, Mensch, ich liebe sie eigentlich gar nicht richtig. Ich weiß nicht, ich liebe sie gar nicht richtig. Und dann hat er mir erzählt, ich hatte mich ja mit ihr verlobt und merkte das dann. Da habe ich den Herrn gebeten, Herr, gib es mir, dass ich echte Liebe für sie bekomme. Ich will es auch. Und der Herr, das hat er mir gesagt, der Herr hat das so erhört. Ich habe auf einmal einen Blick bekommen für sie und auch meine Empfindungen, alles war wieder wie neu. Es war eine Bitte an den Herrn auf der einen Seite, aber es war auch die ganz deutliche Klarheit darüber. Es geht nicht nur um ein nettes und schönes Gefühl, es ist mehr. Ich wollte es auch. Und weil ich es wollte, war es auch so, dass ich sie wirklich liebe. Und die beiden sind jetzt schon seit knapp 50 Jahren zusammen. Ein altes Ehepaar. Und die Liebe hat gehalten. Ja, Bruderliebe ist auch etwas, was wir wollen. Ich will auch meinen Bruder lieben. Ich möchte ihm auch zu Hilfe sein. Und noch etwas, was die Bruderliebe betrifft, ist auch so, wir haben gerade gesagt, es ist nicht alleine ein schönes Gefühl, das ist sicherlich auch. Aber das schöne Gefühl, das könnte mich vielleicht dazu bringen, dass ich dann sage, ja, weil ich meinen Bruder liebe, deswegen ertrage ich das mal, dass er das tut und das tut und das tut. Aber wenn es böse Dinge sind, ertrage ich die auch. Die Bruderliebe führt mich dann auch dahin, zu ihm hinzugehen und ihm zu sagen, Johannes, das ist nicht in Ordnung. Schau mal, da hast du keine Freude bei, da bist du nicht glücklich vor dem Herrn bei dieser Sache. Ich meine, dass ich als Bruder sogar verpflichtet bin, aufgrund der Bruderliebe zu ihm, ihm das zu sagen. Der Herr möge das auch segnen, dass er umkehrt von dem Weg. Aber ich kann doch nicht als Bruder, oder mein Vater hat mir das schon mal gesagt, weißt du was, wenn ich dir das verbiete, dann tue ich das aus Liebe, da ich das verbiete. Das konnte ich als Junge nicht verstehen, wieso aus Liebe. Und da hat er mir einmal gesagt, ja, weißt du, wenn ich weiß, du gehst einen Holzweg und da geht's in einen Abgrund hinein, dann werde ich dich nicht begleiten auf dem Holzweg, sondern werde ich dich abhalten davon, diesen Holzweg zu gehen, wo du dann nachher in den Abgrund fällst. Und zwar aus Liebe will ich dich davon abhalten. Das Empfinden dafür hatte ich als Junge natürlich noch nicht. Aber ich habe es später gut begreifen dürfen. Aus Liebe kann man auch einmal hart sein. Auch Bruderliebe kann sich hart anfühlen. Aber wenn es echte Bruderliebe ist, die das Gute und das Wohl des Bruders sucht, dann gehört es eben auch dazu. Und dann kommen wir zu dem Letzten, was hier noch angefügt wird. In der Bruderliebe aber die Liebe. In dem griechischen Text ist übrigens hier ein anderes Wort gebraucht. Ich habe gerade gesagt, der Begriff Bruderliebe, der hier steht, ist Philadelphia, das ist Philio, die Liebe, die Freundesliebe, die Liebe, die man unter Menschen kennt, die man haben kann zu einem Bruder. Und bei diesem Letzten hier, bei dem Wort Liebe, da steht nicht dieses Wort Philadelphia, sondern da steht das Wort Agape. Und das ist eine ganz andere Art von Liebe. Das ist die Liebe, so wie Gott sie hat, eine Liebe, die gar nicht etwas Liebenswertes in dem anderen nötig hat, sondern die einfach liebt, weil sie liebt. Das ist das, was Gott getan hat. Als ich merken durfte, dass Gott mich liebte und mich zur Buße leitete, da war ich kein liebenswerter Knabe. Da war ich nicht derjenige, an dem Gott großes Wohlgefallen haben konnte, sondern da war ich störrisch und sonst was alles. Und ich war nicht liebenswürdig. Ich war seine Würde, seine Liebe nicht wert. Und er hat mich doch geliebt. Und das ist hier gemeint auch, dass er doch geliebt hat. Und diese Liebe, die wird übrigens genannt in Römer 5, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und in dieser Liebe dürfen auch wir unseren Weg gehen. Eine Liebe, die wir jetzt im Herzen haben. Einmal richtet sie sich auf Gott natürlich, aber sie richtet sich auch an die Menschen. Und diese Liebe wird mich auch dahin führen, und damit komme ich zu einem letzten Punkt, nämlich auch dahin führen, dass ich Erbarmen habe mit Menschen, die den Heiland, die den Herrn noch nicht kennen. Und dass ich auch auf meinem Weg des Glaubens diese Aufgabe erkenne und sehe, auch von ihm und seiner Gnade und Liebe zu sprechen. Auch das gehört zu meinem Glaubensweg hinzu. Dass ich ein deutliches Zeichen davon abgebe, eine deutliche Haltung habe, auch dem anderen Liebe entgegenzubringen. Nicht die Freundesliebe, die sich mit ihm verbindet, aber diese Liebe, die ihn sucht, so wie Gott den Sünder sucht und ihn zur Buße leiten möchte, um ihn dann reich zu beschenken mit Vergebung seiner Schuld aufgrund des Glaubens und des Bekenntnisses, um ihn dann glücklich zu machen als einer, der einen Retter hat, der einen Herrn hat, der Gott zum Vater hat, der eine wunderbare Zukunft hat, der auch hier auf dieser Erde schon in Frieden und in Freude und in Liebe zu Gott seinen Weg gehen kann. Das ist dann auch ein Ausfluss dieser Liebe, die sich für uns auch auf dem Weg des Glaubens zeigen darf. Der Gläubige ist nicht allein, wir stehen nicht allein. Seltene Ausnahmefälle gibt es sicherlich, aber wir haben es auch immer mit Menschen zu tun. Können Sie auf unserem Glaubensweg Dinge, die wir hier gesehen haben, diese sieben Eigenschaften, die Charakterzüge, können Sie die erkennen als ein Zeugnis für meinen Herrn, als ein Zeugnis von der erfahrenen Liebe Gottes, der erfahrenen Gnade Gottes? Wir leben aus Gnaden auch auf unserem Glaubensweg und wir haben jede Hilfe von unserem Herrn nötig, aber wir bekommen sie auch. Und wenn wir auf diese Weise unseren Weg gehen, dann kommen wir auch dahin, dass wir dann einen glücklichen Weg, dass wir einen glücklichen Weg des Glaubens gehen. Der geht Himmel an, und den, wenn ich dann noch einmal den Bogen ziehen darf, hin zu dem, zu der Begebenheit, die wir gelesen haben in Matthäus 14, da kommen sie auch an dem Ufer. Und da an dem Ufer, da ist das alles in Friede, da ist dann, sind sie in Sicherheit. Und das Gleiche wird für uns auch so sein. Der Glaubensweg endet dort in dem großen Ziel. Wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen und wir dann bei ihm sein werden, ist unser Glaubensweg zu Ende. Dann geht es auch nicht mehr um Glauben, da geht es auch nicht mehr um Hoffnung, die hat sich dann erfüllt. Wir haben in unserem Lied diese drei Begriffe ja kurz gehabt. Glaube, Liebe und Hoffnung. Der Glaube geht dann zu, ist dann zu Ende, er ist nicht mehr nötig. Er ist nötig für unseren Weg hier auf dieser Erde. Im Glauben zu gehen, im ganzen Vertrauen auf den Herrn. Das ist dann nicht mehr nötig. Hier können wir ihn noch ehren durch Vertrauen und durch Glaubensweg. Dann, wenn wir bei ihm sind, hat der Glaube sein Ende gefunden, wir sind dann bei ihm, wir sind dann die, die ihn sehen dürfen, vom Glauben zum Schauen, so sagt man ja schon mal. Die Hoffnung hat sich erfüllt und was dann bleibt, ist die Liebe, genau das, was wir hier als letztes haben. Das bleibt, das wird ewig bleiben, das bleibt uns auch von dem Glaubensweg, wenn wir die sieben Charakterzüge jetzt einmal durchgegangen sind, das genau wird bleiben. Sicherlich auch in einem Sinne die Bruderliebe, weil wir die Brüder auch sehen dort und uns freuen darüber, aber insbesondere die Liebe. Und wenn wir an das Vaterhaus denken, wo wir dann sein werden, wisst ihr, was für eine Liebe da ist? Das können wir uns noch gar nicht vorstellen, in welcher eine Atmosphäre wir dann da kommen werden. Das ist die Atmosphäre der ewigen Liebe, die existierte, existiert, immer existieren wird, zwischen dem Vater, der Liebe des Vaters zu seinem Sohn, die Liebe des Sohnes, des Herrn Jesus, zu Gott, dem Vater. Und wir dürfen da in dieser Atmosphäre sein und dürfen genauso geliebt sein mit dieser göttlichen Liebe. Das ist das Ende unseres Glaubensweges. Aber wir wollen ihn im ganzen Vertrauen jetzt hier auf der Erde noch gehen. Zur Freude unseres Herrn, zum Segen für uns selber, vielleicht zu einem guten Zeugnis auch für Menschen, die uns sehen und beobachten.